Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Herzlich willkommen und schöne Grüße aus Locarno, aus dem Schweizer Tessin, wo seit Mittwoch wieder der Leopard durch die Leinwände der Stadt schreitet. Für den Einstieg der Sendung sitze ich hier in einem der gelb-schwarzen Plastikstühle auf der legendären Piazza Grande, wo abends bis zu 8000 Menschen zusammenkommen, um neue Filme, aber eben auch die großen Namen aus der Welt des Kinos zu feiern, bei den 78. Internationalen Filmfestspielen. Gestern Abend zum Beispiel wurde an dieser Stelle die zweifache Oscar-Gewinnerin Emma Thompson für ihr Lebenswerk geehrt und bedankte sich erst einmal in erstaunlich gutem Italienisch beim Publikum.
Ma sono studente, allora provo qualche parole in italiano. Perché senza...
Im Gespräch mit uns Journalisten sprach Thompson über die vielen weiblichen Heldinnen, die sie im Lauf ihrer Karriere verkörpert hat. Auch in ihrem neuesten Film Dead of Winter, den sie hier vorgestellt hat, geht die Britin überraschend hart an ihre körperlichen Grenzen. Als Frau, die ein entführtes Mädchen retten will. Vor genau 30 Jahren, sagte Thompson, waren Helden im Kino vor allem eins. Sie waren männlich.
30 years ago when I was just starting, I had a women's group that I used to call, and my first question to this group of actors, writers and directors was, who is the female hero? Because at the moment I'm still identifying with Marlon Brando.
Ansonsten durften wir hier auf der Piazza Grande bereits Willem Dafoe begrüßen. Heute Abend kommt dann Actionstar Jackie Chan. Und auch auf den Leinwänden gab es bereits ganz tolle Sachen zu sehen. The Legend of a Happy Worker zum Beispiel. Der letzte Film, den David Lynch begleitet hat. In dem Fall nicht als Regisseur, sondern als Produzent. Gedreht hat den Film Lynchs langjähriger Filmeditor Duane Dunham. Ihm war von Anfang an klar, hat er mir erzählt, dass sein Film etwas ganz Eigenes werden muss.
I cannot do David Lynch. I've worked with him very closely on many projects for many years. I cannot do David. Nobody can do.
Keiner macht Lynch-Filme außer David Lynch, sagt Dunham. Aber Lynch wollte unbedingt, dass er sich diesem Stoff annimmt. Der Verfilmung eines kafkaesken Theaterstücks, in dem eine Gesellschaft ihr ganzes Leben lang ein Loch gräbt. Bis eines Tages ein Mann fragt, warum machen wir das eigentlich? Und zur Strafe wird er befördert und lernt das System dann von innen kennen. Eine absurde, dystopische Fabel über Arbeit, über Kontrolle und Konformität. Und genau diese Abstraktion habe Lynch besonders fasziniert, erzählt Dunham.
Now David likes abstraction. You know, he just, that's normal for him. That's like Cheerios for the rest of us.
David Lynch, so Dunham, war immer ein großer Unterstützer seiner Weggefährten. Er hat sich nie in ihre Projekte eingemischt, stand aber immer mit Rat und Tat zur Seite. Ein sehr kollegialer Typ, der selbst bei seinen eigenen Filmen immer offen war für Kritik und neue Perspektiven.
You know, David loved the people that he worked with, and you know, if I asked for help, he would give it. But because of the type of work that David did, you know, he just by the nature of his work, every project he opened himself to scrutiny.
Im Vorspann von The Legend of a Happy Worker wird Lynch als Executive Producer geführt, auch wenn von seinem ursprünglichen Drehbuch nur noch der Kern übrig geblieben ist. Und doch erlaubt gerade dieses Projekt noch einmal einen Blick auf den enormen Einfluss eines der prägendsten Filmemacher des Kinos. Lynchs Geist lebt weiter bei Weggefährten wie Duane Dunham, aber eben auch bei seinem Publikum, das nach wie vor von seiner Handschrift berührt wird. Soweit erstmal quasi als Appetizer meine ersten Highlights und Begegnungen vom 78. Filmfestival von Locarno. Später in der Sendung sprechen wir dann noch über die großen Themen des Festivals und haben natürlich den einzigen deutschen Regisseur zu Gast, der im Wettbewerb um den Goldenen Leoparden ist. Davor aber geht's um einen deutschen Kinostart diese Woche, den viele schon jetzt als das Kinoereignis des Jahres bezeichnen. Von der schwülen Hitze der Piazza Grande hat es mich jetzt ins Studio der Kollegin des Tessiner Rundfunks verschlagen, wo wir auf einen deutschen Kinostart blicken, der uns auch in eine hitzige Ortschaft bringt, in die staubige Weite Marokkos, wo uns der Film Sirat nächste Woche von dem spanischen Regisseur Oliver Lax folgende Geschichte erzählt. Sirat, das ist eine wilde, raue Geschichte, die ganz einfach zunächst beginnt. Luis reist mit seinem kleinen Sohn nach Marokko, um seine verschwundene Tochter zu suchen. Sie ist bei einem illegalen Rave verschwunden, irgendwo in der Wüste.
Das ist meine Tochter. Wir haben seit 5 Monaten nichts von ihr gehört. Uns wurde gesagt, dass sie vielleicht auf dem Festival hier ist.
Habt ihr sie gesehen?
Nee, hab ich noch nie gesehen.
Aber da ist da noch dieser andere Rave in der Wüste.
Noch ein Rave?
Nach dem hier ist noch ein anderer, gleich danach.
Geht ihr da hin oder was?
Kein Plan, also vielleicht. Haben wir noch nicht entschieden. Kann schon sein.
Was folgt, ist ein existenzielles Roadmovie mit wummernden Bässen, flirrendem Sand und einer Gruppe von verlorenen Gestalten, die immer weiterziehen auf der Suche nach dem nächsten Rave, nach der Tochter und nach sich selbst. Sirat ist ein Film ohne Ziel, aber mit Momenten, die zu den intensivsten Kinoerfahrungen dieses Jahres gehören. Ich konnte letzte Woche mit Regisseur Oliver Lasche sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, gab es denn einen Moment in seinem Leben, der Sirat ausgelöst hat?
I had several images at the beginning. I started this project in 2011. I was already living in Morocco.
Am Anfang hatte ich viele Bilder im Kopf. Besonders hängen geblieben ist das von Lastwagen, die durch die marokkanische Wüste fahren. Ich lebte da schon seit 5-6 Jahren in Marokko. Aber ehrlich gesagt, der allererste Impuls war gar kein Bild, sondern ein Gefühl beim Tanzen. Auf Raves überall in Europa. Ich habe die Augen geschlossen, getanzt und plötzlich war er da. Dieser Film im Kopf. Laster, die durch die Wüste fahren und dazu völlig neue Musik.
Der Titel Sirat, der verweist auf eine legendäre Brücke aus der islamischen Tradition, die über die Hölle führt. Es ist nur ein ganz schmaler Pfad. Wann wurde diese Metapher für Sie und für den Film eigentlich zentral? War das schon im Schreibprozess?
So it's really curious, you know, how a film uses you to exist, you know. You are just a tool, you know. And the title is really curious because...
Das ist wirklich kurios. Ein Film benutzt dich, um zu entstehen. Du bist nur ein Werkzeug. Den Titel haben wir erst einen Monat vor der Premiere in Cannes gefunden. Wir haben wirklich lange gerungen. Es gab da einen Mailwechsel an David, den Komponisten, vor 2 Jahren. Und er schrieb mir, du gehst da ein großes Risiko ein, das ist wirklich mutig. Und ich habe ihm geantwortet, Kunst bedeutet, über einen ganz schmalen Grat zu gehen, über dem Abgrund. Das ist mein Blick aufs Leben. Ich glaube, genau das drückt der Titel Sirat aus. Das Leben gibt dir nicht das, was du suchst. Es gibt dir, was du brauchst. Und dieser Unterschied ist wichtig. Was du brauchst, ist manchmal hart, schwer, schmerzhaft, aber immer ein Geschenk. Du musst diese Brücke überqueren. Und am Ende führt sie irgendwo hin, wo es Sinn ergibt.
It's always for a good purpose. It's always a gift.
Auf den ersten Blick ist Sirat ein Roadmovie. Ein Vater und sein Sohn, sie versuchen, die verschwundene Tochter zu finden. Sie reisen dafür nach Marokko. Dort irgendwo bei illegalen Raves in der Wüste meinen sie, sie zu finden, bis sie dann schließlich auf eine Gruppe von seltsamen Außenseitern treffen. Dann fährt diese Gruppe los und diese Reise, die wird sehr schnell für alle Figuren sehr existenziell. Ist Sirat für Sie ein Film über Trauer oder geht das Ganze noch tiefer?
My purpose always in cinema is to evoke transcendence, to evoke with cinema, with images that behind the material world.
In meinem Kino geht es immer darum, Transzendenz zu evozieren. Bilder, die zeigen, dass hinter der materiellen Welt noch etwas anderes liegt, etwas Feineres, Geistiges. Existenzialismus ist für mich nur ein Weg dorthin. Ich will, dass der Mensch sich Fragen stellt, die ihn hinausführen, hin zu einer metaphysischen Erfahrung. Fragen wie, was will das Leben von mir? Was ist meine Aufgabe auf dieser Welt? Der Tod spielt dabei eine zentrale Rolle. Er verändert unser Denken, unser Fühlen, unsere Spiritualität. In manchen Kulturen tragen Menschen einen Turban aus dem Stoff, in dem sie später beerdigt werden. Sie wissen das. Sie tragen den Tod bei sich, den ganzen Tag. In unserer westlichen Welt haben wir das verloren. Wir fliehen vor dem Tod. Unsere Gesellschaft ist thanatophob. Mit Sirat wollte ich mir diesen Turban selbst aufsetzen und auch dem Publikum diesen Impuls geben. den Tod meditieren, um weniger Angst zu haben. Aber bevor der Tod kommt, da steht ja noch das Leben. Und Ihr Film, der zeigt das Leben als sehr zerbrechlich, auch als ein Ausgeliefertsein gegenüber der Welt. Da ist ja der Vater, der Sohn, die treffen unterwegs auf sehr seltsame Figuren. Es sind verletzte und verstümmelte Gestalten, könnte man sagen. Aber eben auch sehr herzliche Menschen, die ihnen helfen. Und diese Außenseiterbande, die wird mit der Zeit zu einer Art Ersatzfamilie. Aber auch diese Ersatzfamilie kann nicht mehr schützen vor der Welt da draußen, die einbricht mit aller Gewalt in diese Gruppe. Sind diese Menschen, die Sie da zeigen, für Sie ein Spiegel einer zerbrochenen Gesellschaft und damit auch ein Bild einer Skepsis gegenüber der Familie als letztem Sicherheitsnetz vor dem Übel der Welt?
I think we are approaching a world where differences of class, race,
ich glaube, wir kommen in eine Zeit, in der Unterschiede wie Klasse, Herkunft, Hautfarbe unwichtiger werden, weil uns das Leben immer dringender fragt, was heißt es, ein Mensch zu sein? Diese Frage wird durch künstliche Intelligenz, durch Klimawandel noch drängender. Und ich glaube, wir alle sind zerbrochen, neurotisch. Aber zurück zu Ihrer Frage. Natürlich glaube ich an die klassische Familie. Sie ist eine Aufgabe, eine Prüfung. Aber in Sirat zeigen wir etwas anderes. Eine Gemeinschaft, die durch ihre Wunden verbunden ist. Eine Art Narbengemeinschaft. Diese Figuren urteilen nicht übereinander. Das Leben hat sie alle geprüft. Und wenn das passiert, wenn das Leben dich erschüttert, dann wirst du demütig. Es ist schwer, Tod und Leid zu akzeptieren, besonders wenn Unschuldige sterben. Aber ich habe keinen Zweifel, dass es manchmal genau so sein muss. Die Frage ist doch am Ende, warum kommt eine Seele auf die Welt? Was ist ihre Aufgabe? Sirat versucht, diese Frage zu evozieren, ganz subtil, über die Bilder. Die Wüste ist hier nicht nur Wüste, sie ist ein lebendiges Wesen, sie atmet. Sie ist von einer schöpferischen Intelligenz durchdrungen. Und diese Intelligenz äußert sich manchmal mit Schmerz, aber auch mit Barmherzigkeit.
Is a kind of creative intelligence. It's inhabited. It breathes.
Sirat ist in erster Linie eine audiovisuelle Erfahrung, ein Film, der einen erschüttert und dann mitnimmt wie kaum etwas in diesem Jahr auf der großen Leinwand. Und um das zu erzeugen, haben sie erstmal den Film auf 16 mm gedreht. Das Bild hat dadurch eine raue, fast aggressive Textur. Aber auch der Klang ist ja entscheidend. Es gibt Techno-Beats, Wind, Sturm, verstärkte Naturgeräusche. Ist der Sound für Sie ein erzählerisches Mittel oder ein spirituelles?
Yeah, it's I was using two layers. One is the receipt, you know, I mean the story that is being dematerialized or where the receipt is becoming more and more abstract, you know.
Ich arbeite mit drei Ebenen. Erstens die Erzählung, die sich immer mehr entmaterialisiert. Anfangs ist sie greifbar, später wird sie abstrakt. Zweitens der Raum. Die Wüste wird mit der Zeit ebenfalls abstrakt, eine andere Realität. Und drittens die Musik. Auch sie verändert sich. Wir beginnen mit einem sehr physischen Techno, mit einem Kickdrum, einem tribalistischen Puls. Und im Lauf des Films verschwindet dieser Kick. Was bleibt, ist eine Musik, die ätherisch, esoterisch, geistig wird. So entsteht das Gefühl, dieser Ort beseelt, die Wüste hat eine Seele und diese Seele äußert sich durch Schmerz, durch Tragödie, aber auch durch Gnade.
Itself with on a heavy way, with tragedy, with pain, but with mercy too.
Beim ersten Sehen von Sirat, da dachte ich an große Werke des Kinos, an Werke wie Lohn der Angst von Henri-Georges Clouzot oder Atemlos vor Angst von William Friedkin. Das waren ja Abenteuerfilme, aber eben auch Roadmovies, in denen die Straße mit der Zeit für die Figuren zu einem Raum existenzieller Angst oder Erfahrung geworden ist. Ein Trip ohne Ziel. Und das ist ja schon etwas, was auch in der DNA von Sirat steckt. Sind diese Filme, waren sie eine Referenz für Sie?
Yeah, and also Mad Max, obviously, people say about this, you know. I mean, I was more interested, I mean, obviously, I was, I mean, these films has I don't think there much existential this film.
Natürlich, auch Mad Max wurde oft erwähnt. Diese Filme erzählen das Abenteuer sehr klar und gut. Das bewundere ich. Aber meine stärkere Inspiration kam aus dem Kino von Andrei Tarkovsky, Werke wie Stalker. Mein Wüstenraum in Sirat ist wie die Zone in Stalker. Mit meinem Drehbuchautor Santiago haben wir manchmal gescherzt. Wir machen Mad Max Zero, ein präapokalyptisches Mad Max. Denn Mad Max ist ein Archetyp, kein Film, sondern ein kulturelles Urbild unserer Ängste. Aber Sirat ist geerdeter. Er zeigt eine echte Gemeinschaft, echte Gesichter. Menschen, die wir ehren wollen. Und gleichzeitig hat der Film eine metaphysische Dimension, die diesen anderen Film vielleicht fehlt.
More grounded. And at the same time, I think that there is the metaphysic that there is not in, in these films, you know.
Mir ist aufgefallen, dass Sie nach der Weltpremiere des Films bei den Filmfestspielen von Cannes im Mai gesagt haben, Sirat sei Ihr bislang politischster Film. Was meinen Sie eigentlich damit? Worin zeigt sich denn die politische Agenda bei diesem Trip durch die Wüste von Marokko?
I regret these words because there is nothing more political than the poetic.
Ich bereue das ein bisschen, aber es gibt nichts Politischeres als das Poetische. Jede ästhetische Entscheidung ist auch eine politische. Ich sehe mich als eine Art Seismograph. Ich registriere, was in unserer Gesellschaft passiert. Und viele Menschen haben mir gesagt, Sirat erzählt von unserer Generation. Das war auch unsere Absicht. Wir wollten so etwas wie den Easy Rider unserer Zeit machen. Denn wir alle, oder zumindest viele von uns, wollen Veränderung. Wir träumen von einer besseren Welt, aber das Leben klatscht uns eine und dann stehen wir da in der Wüste und schauen zum Himmel. Wir wollen glauben, aber es ist schwer und trotzdem tanzen wir weiter.
But it's difficult. It's difficult wearing this train and but we keep dancing.
Sagt Sirat-Regisseur Olivier Laxe. Sein fordernder, aber auch zutiefst eindrücklicher Film startet am Donnerstag in den deutschen Kinos. Schön, dass Sie weiterhin dabei sind. Ich moderiere heute live vom 78. Internationalen Filmfestival von Locarno, einem Festival, das in den letzten 5 Jahren sich immer wieder auf politische und gesellschaftliche Krisen einlassen musste. Wie sich das in Bezug auf den Gaza-Krieg zeigt, welche Haltung ein Festival überhaupt einnehmen kann und was gezeigt werden darf oder vielleicht nicht. Seit 5 Jahren ist Jonah Nazzaro der künstlerische Leiter von Locarno. Und in dieser Zeit hat das Festival einiges durchgemacht. Corona, den Hollywood-Streik, den Ukraine-Krieg und nun auch den Konflikt im Nahen Osten. Immer wieder muss neu verhandelt werden. Welche Bilder zeigt man? Welche Geschichten werden erzählt? Und wie bringt man eine sehr zersplitterte Filmbranche wieder ins Gespräch? Ich konnte kurz vor der Eröffnung des Festivals mit Jonah Nazzaro sprechen und habe ihn gefragt, wie lässt sich ein Festival organisieren in Zeiten von Dauerkrisen und einer hochpolarisierten Öffentlichkeit?
Polarisierung bedeutet nicht Gespräch und immer eine Antwort haben bedeutet nicht, dass man auch etwas verstanden hat. Das heißt nicht, dass wir keine Stellung nehmen, aber die Stellung, das ist eine Verantwortlichkeit der Individuen, aber das gesamte Bild ist ein bisschen komplexer. Was ich damit sagen will, ich denke, dass wir heute die Verantwortung haben, nicht nur eine ethische Stellung zu nehmen, aber auch in einem sehr bewussten politischen Sinn zu einem Gespräch beitragen müssen, damit wir auch eine reale Möglichkeit zur Unterbrechung des Konflikts bringen kann. Und das ist leider nicht einfach. Das ist leichter gesagt als gemacht.
Aber das Programm von Locarno 2025 thematisiert das mit einigen Filmen. Vor allem die politischen Debatten unserer Zeit zeigen sich. Vor allem der Gaza-Konflikt ist zentral. Die angespannte Lage im Nahen Osten zieht sich vor allem durch dokumentarische Filme, die Sie zeigen werden. Was können diese Filme leisten, was die Nachrichtenbilder aus diesen Gegenden nicht leisten können?
Das Problem ist eigentlich, sich die ständige Überschwemmung von Bildern versuchen zu entziehen. Das heißt, dass heute wir in einer paradoxalen Situation stehen, in dem wir die ganze Zeit Bilder sehen, die nicht nur über die Nachrichten kommen, sondern von ganz verschiedenen Quellen. Ich meine, ganz banal, die Socials und so weiter. Oder auch die Nachrichten, die Freunden, die vielleicht unterwegs sind und uns kleine Videos schicken über WhatsApp und so weiter. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Gespräche, die sie provozieren, genauso wenig dauern wie diese Bilder. Man erzählt immer wieder, dass der Konflikt von Vietnam durch die 16mm Filme der Fotoreporter, die da waren, gewonnen worden ist. Und das war ein Schock, weil die Organisation der Mediennarrative total anders war. Und man hatte keinen Umgang mit diesen 16mm Bildern, die in Schwarz-Weiß rüber in den Westen kamen. Das war natürlich ein Schock. Heute denke ich, dass wir sehen etwas und wir bauen sofort eine Meinung auf. Und diese Meinung ist natürlich die uns hilft, uns in der Medienlandschaft zu bewegen. Aber was wir da verlieren, ist das ganze Gespräch.
Jetzt sollten wir das auch vielleicht konkret überführen in einen Film, den Sie zeigen, den Wettbewerbsbeitrag With Hassan in Gaza von Kamal al-Jafari. Wie setzt dieser Film sich mit diesem konkreten Konflikt auseinander?
Was mich da beeindruckt hat, ist, wie jemand, der denkt, dass er dokumentarische Bilder filmt, unbewusst diese Bilder zum eigenen personellen Archiv werden. Und es ist heute mehr als gestern sehr interessant, aber auch unheimlich, wie nah die Filmemacher auch physisch den Konflikten sind. Wenn man zum Beispiel am Film von Abbas Fadel denkt, Tales of a Wounded Land, in Tales from the Purple House, das war die Geschichte, wie er sich im Süden von Lebanon einsiedelte und dort mit seiner Familie ein anderes Leben aufbaute und jetzt vom selben Ort fliehen muss mit seiner kleinen Tochter, wieder zurückkommt und das Haus zerstört ist und wieder von vorne anfängt. Es ist sehr viel verwurzelt, auch in die Art und Weise, wie man heute Filme macht und auch wie man sich gegenüber diese Situation hineinbringt. Und es hat nicht nur mit dem Dokumentarfilm zu tun, das ist etwas, das das ganze zeitgenössische Filmemachen betrifft, wenn ich das so erklären kann.
Sie zeigen aber auch die neuesten Werke von Autorenfilmern wie Abdellatif Kechiche, der immerhin schon die Goldene Palme von Cannes gewonnen hat, aber auch der Japanerin Naomi Kawase. Das sind zwei Regisseure, die für einige Festivals mit dem Stempel Persona non grata versehen worden sind. Die beiden stehen wegen ihres Verhaltens am Set auch im Umgang mit Schauspielerinnen und Schauspielern sehr stark in der Kritik. Naomi Kawase wurde sogar wegen massiven Fehlverhaltens verklagt. Rechnen Sie eigentlich mit Kontroversen, wenn Sie diese neuen Filme zeigen?
Nee, eigentlich nicht, ist die ganz kurze Antwort. Es sind ganz persönliche Werke, die sich auch mit den Widersprüchen der Menschen, die diese Filme gemacht haben, auseinandersetzen. Und es sind auch sehr feinfühlige Werke, insbesondere Kechiche. Ich denke, das ist einer seiner schönsten, tiefsten, besten Filme. Und der Film von Naomi Kawase ist auch ein sehr eigentümliches Werk, beziehungsweise gegenüber, was sie bis jetzt gemacht hat. Und deswegen denke ich, dass sie sehr, sehr gut in unserem Programm passen. Ich meine, wir haben die Entscheidung getroffen, nur in Bezug zum Film und dem Publikum das letzte Wort, wie immer.
Sprechen wir über das deutsche Kino. Das ist mit einem Wettbewerbsfilm vertreten, dieses Jahr in Locarno. Sehnsucht in Sangerhausen heißt das neueste Werk von Julian Radlmeier. Was hat Sie an diesem Werk überzeugt?
Man denkt immer wieder, dass im deutschsprachigen Raum nichts los ist. Und es freut mich immer wieder, die Sachen so zu gestalten mit meinem Team, dass man sieht, dass eben sehr viel los ist, obwohl man es nicht sieht. Und im Sinne von Julian Radlmeier, das hat mich interessiert, wie man so ein Abenteuer das mit Phantomen verknüpft ist, auch mit dem deutschsprachigen Gebiet, und trotzdem sich ein paar Fragen stellt, was bedeutet heute auf einem Gebiet zu leben, eine Geschichte zu teilen und wie kann man diese selbe Geschichten mit anderen Leuten teilen, ohne in den Fallen des Nationalismus hineinzutreten und diese banalen, aber sehr gefährliche Auseinandersetzungen von Identität und so weiter. Ich meine, Identität ist ein Problem, wenn man die Identität nur darum nutzt, um sich von den anderen abzukuppeln. Im Gegensatz denke ich, dass Identität sehr interessant ist, wenn man es benutzt, eine bessere und größere, stärkere Gemeinschaft zu bilden.
Sagt Jonah Nazzaro, der künstlerische Leiter des Locarno Filmfestivals. Vom kollektiven Manifest in Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes bis zu den kommunistischen Vampiren im Blutsauger. Julian Radlmayr hat sich mit seinen Filmen einen ganz eigenen Kosmos geschaffen. Irgendwo zwischen Klassenbewusstsein, Utopie und auch ein bisschen Slapstick. Sein neuester Film Sehnsucht in Sangerhausen feierte Donnerstag in Locarno seine Weltpremiere und ist der deutsche Beitrag im Wettbewerb um den Goldenen Leoparden. Ich freue mich, dass er jetzt bei mir im Studio ist. Hallo Julian Radlmayr.
Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Zum ersten Mal hast du mir erzählt, bist du überhaupt bei dem Festival dann gleich im Wettbewerb und dann noch der erste offizielle Film im Wettbewerb. Wie hast du die Premiere deiner ersten Tage hier in Locarno erlebt?
Ja, ganz toll. Also ich kannte das Festival natürlich so aus der Ferne und fand immer, dass das ein wahnsinnig spannendes Programm ist und bin eigentlich total begeistert. Also wir hatten eine sehr schöne Premiere mit sehr viel Publikum. Die Landschaft hier ist natürlich so toll, dass man aus dem Kino tritt und immer diese Bergkulisse sieht und den See und so. Und das ist wirklich, ich glaube, für das ganze Team, wir sind mit einer relativ großen Delegation auch hier. Es ist eine ganz tolle Erfahrung gerade.
Ja, Stichwort Landschaft hast du gesagt. Sehnsucht in Sangerhausen heißt dein Film, spielt auch in Sangerhausen, Sachsen-Anhalt. Wie kommt überhaupt Julian Radlmayr mit seinem Kamerateam in diese Stadt der Rosen?
Wir sind jetzt schon auch so Sangerhausen geschädigt, dass wir sehen jetzt hier überall Sangerhausen. Also die Leute aus dem Team sagen schon, ach guck mal, der Berg hier sieht doch aus wie die Abraumhalde von Sangerhausen. Und tatsächlich ist das auch so der erste Impuls gewesen. Also ich habe mal zufällig ein Foto der Stadt gesehen und war total fasziniert, weil eben hinter der Stadt diese pyramidenartige, kolossale Abraumhalde steht, wie so ein Mount Fuji in Japan oder so. Und ich bin da einfach mal hingefahren, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, das könnte doch filmisch interessant sein, und war dann komplett in den Bann geschlagen eigentlich von dieser Stadt und der Region, weil das so reich ist, einerseits an geschichtlichen Schichten, aber auch an so Kuriositäten, geologischen Besonderheiten der größten Rosensammlung der Welt. Also es ist wirklich eine Wundertüte an unterschiedlichsten Eindrücken.
Und wie hat sich diese Vorortrecherche dann in diese Geschichte gegossen? Du musstest ja dann Figuren finden, in denen es in deinem Film wuselt. Da geht ja auch um Zeiten und um unterschiedliche Charaktere. Wie schreibst du dann die Geschichte von Sehnsucht in Sangerhausen, nachdem du diesen Ort jetzt so auch so begeistert wahrgenommen hast?
Es war so eine Kulmination, also dass immer eins führte immer so zum anderen. Also ich hatte erstmal so die Idee, die Geschichte einer ostdeutschen Arbeiterin da zu erzählen. Das ist die Hauptfigur Ursula, die als Kellnerin und Putzfrau arbeiten muss, weil sie irgendwie schon eine jugendliche Tochter hat und irgendwie einfach über die Runden kommen muss. Und ich hatte aber gleich Lust, das ein bisschen zu erweitern, weil ich eben dort auch vor Ort Leute kennengelernt habe, die eben aus Nordmazedonien, aus Afghanistan nach Sangerhausen gekommen waren, und dachte, das ist super spannend, dass es da eben diese sehr unterschiedlichen Menschen in dieser Kleinstadt gibt, die da miteinander leben, und davon wollte ich erzählen. Und dann hatte ich eben auch relativ schnell bei meinen Recherchen herausgefunden, dass Novalis in der Nähe geboren ist, und ich dachte, da nochmal auch so einen historischen Bezug zu schaffen, und dann ist eben nochmal so der Prolog entstanden, der eben von Ursulas Urgroßmutter erzählt, die eben ein Zimmermädchen war, das für Novalis den Nachttopf leeren musste.
Du erzählst von diesen Figuren in Sangerhausen, die immer nach etwas suchen. Daher auch der Titel Sehnsucht. Ja? Was ist es eigentlich, diese Sehnsucht deiner Figuren? Ist es eine Sehnsucht nach Freiheit, nach Heimat, nach Identität, wie Jonah Nazzaro gerade gesagt hat?
also das Spannende an dem Sehnsuchtsbegriff auch bei Novalis ist ja, dass es irgendwie auch so ein bisschen was Ungreifbares ist. Also bei Novalis ist es ja die blaue Blume und so, ja, ne? Und das ist so, ich würde schon sagen, es geht darum, also die stecken ja, wir lernen ihre Lebenssituation auch ökonomisch sehr genau kennen, ja. Und es geht, glaube ich, ein bisschen darum, auch aus diesem Druck des Überlebenmüssens so herauszukommen, vielleicht aus dem Leben noch was anders zu machen, als nur mit im Schweiße seines Angesichts die Brötchen verdienen zu müssen und zu gucken, was ist da vielleicht noch da. Und diesen Figuren, von denen ich erzähle, die alle eben in recht prekären Situationen stecken, die haben überhaupt gar keine Zeit letztendlich, sich zu fragen, was kann das Leben noch sein? Und da gibt es dann eben verschiedene, für die verschiedenen Figuren ist die Sehnsucht vielleicht auch eine andere. Also manchmal ist es weniger konkret. Bei Ursula, da gibt es so eine romantische Projektion vielleicht auch. Bei Neda, die vermisst eine Freundin, die sie vielleicht mal im Stich gelassen hat. Und am Ende geht es aber vielleicht um die Sehnsucht, wieder Gemeinschaft herzustellen. Also Identität vielleicht auch ein bisschen zu, ja, überwinden im Sinne von, dass man vielleicht eben guckt, wen gibt es noch, wer lebt eigentlich mit mir? Das hat er ganz schön eigentlich gesagt. Also wer lebt auf diesem Fleckchen Erde noch und wie kann ich mich vielleicht mit diesen Menschen verbinden, jenseits überkommener Vorstellungen von, was bin ich, was sind die und wie kann man vielleicht eine gemeinsame Welt erfinden?
Diese Reinigungskraft Ursula, die so dann doch zur Hauptfigur wird in diesem Reigen der Figuren, die du entwirfst, die trifft an einer Stelle auf eine Gruppe von Berliner Musikern. Also das ist diese Begegnung letztendlich wie bei euch. Nicht wahr? Ihr kommt aus der Großstadt nach Sangerhausen und man würde ja sagen, da treffen erstmal gleichaltrige Menschen aufeinander, aber die haben sich nichts zu erzählen.
Nee, absolut. Also das ist einerseits wollte ich eben zeigen, dass oder suggerieren, dass vielleicht eben die Leute, die in diesen prekären Situationen feststecken vor Ort, vielleicht mehr miteinander gemeinsam haben, obwohl sie einen ganz anderen geografischen Hintergrund haben, als letztendlich diese Städter aus Berlin und diese Arbeiter. Und gleichzeitig ist das natürlich auch so ein bisschen schon so eine vorweggenommene Selbstkritik oder so auch eine Befürchtung, wie man selber als Filmemacher nicht in so einen Ort kommen möchte. Also einfach dahin kommen, so ein bisschen mitnehmen, was man mitnehmen kann und dann sang- und klanglos wieder verschwinden. Also ein bisschen auch so eine Ermahnung, ein bisschen nachhaltiger mit diesem Ort zu interagieren vielleicht.
Dein Film ist vor allem auch sehr leicht. Es ist ein sommerlicher Film, er ist luftig und auch sehr lustig. Das sollte man auch an dieser Stelle betonen. Auch vielleicht, weil Musik so eine wichtige Rolle in ihm spielt. Also Robert Schumanns Von fremden Ländern und Menschen bis hin zu dem Schlager Die schönsten Blumen blühen in Sangerhausen, die geben dem Film doch schon eine gewisse Struktur vor.
Ja, also ich glaube, der ganze Film, ich wollte eigentlich wirklich einen sehr musikalischen Film machen. Das war so eine Prämisse und viel mit Rhythmen, unterschiedlichen Rhythmen, Brüchen und unterschiedlichen Stimmungen arbeiten und da auch Romantik ja als Thema, sozusagen einerseits die ernste Romantik oder so die klassische Musiktradition Schumann, der ja nicht ganz aus dieser Region kommt, aber schon nicht zu weit geografisch verortet ist. Und dann eben diese Schlager. Und wir haben eben dann entdeckt, dass es eben ganze Palette an so lokalen Schlagern gibt, die wir dann unbedingt auch in dem Film drin haben wollten. Und am schönsten war, in allen meinen Filmen tauchte immer mal die Internationale auf. Ja. Und ich habe dann irgendwann eine total tolle, romantisierende Gitarrenbearbeitung der Internationalen von einem japanischen Komponisten entdeckt. Und Musik von diesem Komponisten ist dann eben auch in den Film eingeflossen.
Sie hören weiterhin Vollbild, das Filmmagazin live aus Locarno vom Filmfestival. Bei mir im Studio ist Regisseur Julian Radlmeier. Wir sprechen über seinen neuesten Film Sehnsucht in Sangerhausen, der hier vor 2 Tagen Weltpremiere feierte. Und es ist ein Film, wir haben drüber gesprochen, leicht, Identitätssuche. Es geht um Sangerhausen, den Ort, um die kulturellen Erbschaften dieses Ortes. Aber du lässt auch sehr viel Gegenwart in deinen Filmen. Da gibt es so Momente, wie plötzlich hört man im Radio Friedrich Merz, wie er seinen Spruch loslässt, dass sich die Ukrainer ihre Zähne machen lassen. Dann sieht man Boris Pistorius, der von der Wehrbereitschaft spricht. Warum war dir das wichtig?
Also ich glaube schon, dass der Film eben ein zentrales Anliegen war, ein bisschen eine Gegenwart einzufangen und diesen Rechtsruck der Gesellschaft einerseits anzufangen, auch die sozusagen weltpolitische Lage ein bisschen hineinfließen zu lassen und sozusagen dieses, ja, irgendwie diese, sagen wir mal, noch euphemistisch, das ungemütliche Klima, das derzeit herrscht, in dem Film präsent zu haben und auch ein bisschen als die Atmosphäre, in der diese Figuren natürlich auch leben. Also vor allem das, ne? Und den sozusagen Rassismus, den zum Beispiel Neda, diese iranische YouTuberin, die eine der beiden Hauptfiguren des Films eigentlich ist, den sie erlebt, auch nicht so aus auf den urwüchsigen Rassismus der Ostdeutschen, was ja das Klischee ist, was man sehr oft hört, nicht darauf zurückzuführen, sondern auch auf eine Atmosphäre, die eben auch von oben kommt, die eben auch vom Bundeskanzler direkt in die Wohnungen gesendet wird. Mhm. Und das finde ich eine super schlimme Entwicklung, gegen die sich der Film eben auch richtet.
Das sind so kleine Momente, manchmal im Café, so ein Spruch, der dann irgendwie im Nachhinein erst wehtut. Aber du zeigst auch, und das hat mich überrascht, weil du ja so sehr klassenbewusst Arbeiterklassen-Filme gedreht hast, dass auch die Kolleginnen von Ursula, also unserer Reinigungskraft im Möbelgeschäft, auch so einen rassistischen Spruch ablassen. Also für jemanden, der Karl Marx so stark filmisch reflektiert hat wie du, ist das schon hart zu sehen, dass auch die Arbeiterklasse, auf die ist auch kein Verlass, wenn es darum geht?
Nee, also ich glaube, es ging nicht darum, speziell die Arbeiterklasse zu denunzieren oder so, sondern einfach eben zu sagen, dass wenn man in einer Gesellschaft lebt, in der der Diskurs sich so nach rechts verschiebt, dann reproduzieren das eben Menschen auch. Ja, und man sieht diese Arbeiterinnen aber auch, die sind untereinander total süß und total zärtlich. Und Ursula, es ging vielleicht auch darum, dass Ursula aus so einem Diskursraum, sag ich jetzt mal, kommt, aber sich woanders hin entwickelt. Ja, also dass man auch da vielleicht nicht so die Leute so festlegt auf etwas, sondern man kann sich da auch rausentwickeln sozusagen. Man kann vielleicht sowas auch selber in so einem Umfeld leben, wo so gesprochen wird, aber sich eben auch doch mit anderen Menschen plötzlich solidarisieren, anderen Leuten begegnen und dann vielleicht auch eine Wandlung durchmachen.
Aber sind das Dinge, die dann ins Drehbuch eingeflossen sind, weil ihr sie vor Ort erlebt habt?
Also ich glaube, man kann ja sowas überall in Deutschland gerade erleben. Wir haben sowas auch vor Ort erlebt. Wir haben auch so sehr, sagen wir mal, ein buntes Team gehabt und und das ist mir auch wichtig. Also ich bin auch dann solidarisch mit den Leuten, mit denen ich arbeite, die Darstellerinnen. Der Kameramann hat einen iranischen Hintergrund und überall in Deutschland, wo die sich bewegen, kriegen sie halt auch manchmal so Sprüche ab. Ja, und das ist sozusagen, so ein Kanzler lässt da so einen Spruch mal salopp ab, aber für die Menschen, die davon betroffen sind, ist das wirklich gewalt- und verletzend und deshalb musste das auch im Film vorkommen.
Können wir deinen Film deshalb auch so lesen, dass er vielleicht doch eine Idee von Heimatfilm darstellt? Also auch den Platz zu besetzen, bevor eben andere Narrative, in dem Fall wären es ja rechtsnationale Narrative, diesen Platz nutzen und ihre Geschichten erzählen.
Ja, vielleicht. Also ich glaube, es geht schon darum, also ein zentrales Motiv ist ja es gibt einen koreanischen Busfahrer, der die schönsten Sehenswürdigkeiten der Region im klimatisierten Kleinbus befährt und er zeigt aber immer so Orte, die erstmal so nicht besonders spektakulär erscheinen. Er fährt halt nicht zum Kiffhäuser-Denkmal, sondern zu so einem Stinkschiefer, wo so Schwefel, stinkende Steine zu sehen sind. Und in dieser Erkundung der Landschaft eigentlich entdecken diese verschiedenen Figuren diesen Ort neu. Und da wird vielleicht eben dieses Territorium auch neu erfunden als Ort, wo diese Menschen jetzt zusammenleben können. Also sich ein bisschen zu lösen von diesem unserer altdeutschen Blabla-Tradition, sondern einfach den gemeinsamen Raum neu zu beleben. Darum geht's. Und vielleicht Heimat neu zu erfinden.
Aber abschließend hat sich denn deine Haltung zu dieser Region in Deutschland geändert? Weil ihr wart ja auch ein Spektakel für die lokalen Medien, darf man ja auch nicht sagen. So viele Filme werden in Sangerhausen ja nicht gedreht.
Also ich war eben, also ich glaube, die Leute dort waren oft erstmal verwundert, was wollt ihr denn hier drehen? Und dann hat man aber gemerkt, die haben einen total interessanten Bezug. Also die kennen sich wahnsinnig gut aus, diese ganzen geologischen Besonderheiten, die Höhlen und so. Also es gibt eigentlich eine starke Verbindung zu dem Ort, die sie eigentlich auch gerne teilen. Und es war schön, mit den Menschen hier diesen Ort zu entdecken. Es ist ja auch eine Liebeserklärung eigentlich an diesen Ort, der eigentlich wunderschön ist und wo man toll leben kann und wo es eigentlich vielleicht nur darum geht, dass man eben einander anders begegnet.
Julian Radlmeier, Regisseur des einzigen deutschen Wettbewerbsfilms Sehnsucht in Sangerhausen, zurzeit zu sehen in Locarno, aber schon ab dem 27. November in den deutschen Kinos. Vielen Dank für deinen Besuch.
Vielen Dank.
Das Filmfestival von Locarno, das ist traditionell eine gute Heimat für das deutschsprachige Kino. Gerade war ja Julian Radlmeier, der Regisseur von Sehnsucht in Sangerhausen, bei mir. Aber dieses Jahr geht das Schlag auf Schlag weiter. Wir hatten einen Tag später dann die Gelegenheit, einen Film zu sehen, Wild Snay, der Titel des österreichisch-deutschen Filmduos oder Regieduos, in dem Fall Elsa Kremser und Levin Peter. Die beiden wurden ja bekannt für ihre poetischen Filme über vor allem postsowjetischen Lebenswelten. Ihr letzter Film, über den wir auch berichtet haben, Dreaming Dogs, läuft übrigens noch in einigen wenigen deutschen Kinos. Und ich erinnere mich gut daran, wie vor gut 10 Jahren die beiden ganz aufgeregt hier in Locarno ihr Debüt Space Dogs vorgestellt haben. Sie waren ganz aufgeregt, wussten gar nicht, ob sich irgendjemand für diesen Experimentalfilm interessiert, wo es um Hunde und um Astronauten geht. Aber siehe da, die Kinos waren immer voll und der Film war ein Riesenerfolg. Und es ist schön zu sehen, wie so zwei Filmemachenden sich plötzlich auch mit einem neuen Projekt so profilieren können. Ihr erster Spielfilm, White Snail, läuft eben hier im Wettbewerb in Locarno und nimmt uns mit nach Belarus, also wieder diese postsowjetische Lebenswelt, und erzählt eine Geschichte von Einsamkeit, Todessehnsucht und Liebe. Julia Baskera stellt uns Wild Snail vor und hat das Regieduo von vor Locarno noch getroffen.
Es sind Menschen und Tiere am Rande der Gesellschaft, die das Regieduo Elsa Gremser und Levin Peter bislang ins Zentrum ihrer dokumentarischen Arbeiten gestellt haben. Das trifft nun auch für ihren ersten Spielfilm White Snail zu. Die Hauptfiguren heißen Misha und Mascha. Ein belarussischer Maler, der in einer Leichenhalle arbeitet, sowie ein junges belarussisches Model, das mit sich und der Welt hadert.
Hi, my name is Mascha. My Heinz war 174.
Ursprünglich hätte auch White Snail wieder ein Dokumentarfilm werden sollen, erzählen Levin Peter und Elsa Gremser.
Vor ungefähr 10 Jahren haben wir in Belarus jemanden kennengelernt, der uns total fasziniert hat. Das war eben der Misha, ein Maler, der wirklich in der Leichenhalle arbeitet im realen Leben.
Und in seinen sehr opulenten Ölgemälden blüht diese ganze Welt des Abschieds, des Todes, der Körper wieder auf. Und dann war natürlich unsere erste Idee ein Porträt. Aber dann wussten wir sehr schnell, dass das eine sehr schlechte Idee ist, weil er eben so zurückgezogen lebt. Und dann dachten wir, wir müssen ihn in eine Situation bringen, in der er noch nie war. Als Schauspieler vor der Kamera, ausgesetzt einem Menschen, den er noch nie zuvor gesehen hat und der sein Leben komplett ändert.
Basierend auf der Lebensgeschichte dieses belarussischen Malers Mikhail Senkov haben Gremser und Peter nun ein intimes Spielfilmporträt zweier verlorener Seelen gedreht, die im heutigen Minsk keinen Platz haben. Darauf verweist auch der Titel.
Weiße Schnecken sind verletzbarer, sind der Sonne mehr ausgesetzt und sind auch Feinden mehr ausgesetzt.
Bevor sich Gremser und Peter auf die weißen Schnecken in Minsk einließen, bevölkerten andere Figuren ihre Filme. Eine Frau, die mit streunenden Hunden am Rand von Moskau lebt, oder in ihrem Film Space Dogs das erste Lebewesen im All, die Hündin Laika, die nun als Geist durch die Straßen von abermals Moskau wandert. Es sind also postsowjetische Lebenswelten, die das Regieduo immer wieder in den Blick nimmt.
Uns fasziniert einfach ganz viel dort. Ich glaube auch, dass man von uns aus gesehen, jetzt aus Österreich, der Blick in den Osten ist geprägt von Nachrichten, auch von Propaganda teilweise. Ja. Die realen Bilder, wie ist das Leben dort wirklich, war mir sehr fremd.
Und wir finden immer wieder in diesem Raum sehr viel nach innen gerichteten Schmerz, vor allem in der jüngeren Generation. Und das ist uns irgendwie auch nah.
Kennengelernt haben sich Elsa Gremser und Levin Peter an der Filmuniversität Babelsberg. Ihre erste gemeinsame Arbeit, Sonor, ein Schwarz-Weiß-Kurzfilm aus dem Jahr 2010. Eine zarte Begegnung zwischen einem Filmmusiker und einer gehörlosen Balletttänzerin.
Also vibrieren tut, das fühle ich.
Ja.
Mit Sonor begann ihre gemeinsame filmische Reise, die nun in Locarno ihren nächsten Höhepunkt findet.
Wir kennen den Jonah, den Leiter von Locarno, schon viel länger, als der in Locarno ist. Der hat uns noch als Studentinnen irgendwie entdeckt und rausgehoben und uns immer Mut zugesprochen. Da waren wir irgendwie 24. Und natürlich war auch Space Dogs in Locarno und das war für uns als Regieduo total wichtig. Und es ist auch einfach ein wahnsinnig tolles Festival. Wir lieben die Auswahl. Das ist auch für uns selbst immer sehr inspirierend.
Und ich finde, es gibt so viele Festivals, die das so gut klingen lassen, der Ort für den radikalen Film zu sein. In Locarno stimmt's wirklich.
Radikal waren auch die Dreharbeiten von White Snail, für die Gremser und Peter an ihre persönlichen und körperlichen Grenzen gegangen sind.
Wir haben selber für die Vorbereitung des Films an 2 Orten sehr viel Zeit verbracht, mehr als uns lieb war. In Modelschulen, und in Leichenhallen. Wir wussten irgendwann, wir müssen selber mal in einer Leichenhalle arbeiten, um diesen Film machen zu können. Wir haben dann die Möglichkeit bekommen, uns Themen hat uns interessiert, welche Stadien durchlebt ein Körper in einer Modelschule und in einer Leichenhalle.
Und dass eigentlich der Blick auf das Vergängliche, auf den Verfall, auf den Makel im Tod mitunter sehr heilsam sein kann für Probleme, ja, für den Selbstzweifel. Weil irgendwann werden wir alle sterben und dann geht es nicht mehr darum, wie man ausschaut.
Do you have available time?
I have time for job, yeah, sure.
Fragen nach Isolation, Sichtbarkeit und Angepasstheit gehen Elsa Kremser und Levin Peter in ihrem Werk immer wieder nach. Mit großem Ernst, aber auch mit einem Gefühl von Nähe. Sie glauben an die Kraft des Kinos, nicht um zu erklären, sondern um den Mut aufzuzeigen, den es braucht, das eigene Schneckenhaus zu verlassen.
Ein starker Favorit auf den Goldenen Leoparden von Locarno und im Januar schon in den deutschen Kinos zu sehen, Wild Snail von Elsa Kremser und Levin Peter im Porträt von Julia Baskira. Soweit unsere Berichterstattung vom Internationalen Filmfestival in Locarno, das noch bis zum nächsten Samstag läuft. Heute übrigens erwarten wir noch Actionstar Jackie Chan auf der Piazza und morgen, da gibt es ein Wiedersehen mit dem rumänischen Berlinale-Gewinner Radu Jude, der seine ganz eigene Version von Dracula zeigen wird. Und wieso der rumänische Dracula ganz anders ist als der aus Hollywood, das erzählt uns Radu Jude dann genau in 7 Tagen an dieser Stelle im Filmmagazin. Aber einen Tipp, den habe ich noch für alle, die jetzt nicht bei uns vor Ort sein können oder die mit den aktuellen Neustarts im Kino nichts anfangen können. Einen Film, dem man nachsagt, er habe einer ganzen Generation eine lebenslange Wasserphobie beschert. So tief saß nämlich der Schock, als vor 50 Jahren Steven Spielbergs Der weiße Hai in die Kinos kam. Zum Jubiläum gibt es den Film jetzt in restaurierter 4K-Fassung wieder im Kino zu sehen, mit ein paar bislang unveröffentlichten Szenen. Ob diese Bilder uns auch heute noch das Fürchten lernen können, darüber habe ich vor der Sendung mit Kritikerin und Kollegin Anke Lewicke gesprochen und sie gefragt, ob der weiße Hai auch ihr Badeverhalten verändert hat.
Na Patrick, da du ja gerade in Locarno bist, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich da mit einem Kollegen von uns mal schwimmen war. Wir gingen 10 Meter raus und dann wollte er nur noch entlang des Ufers schwimmen, weil er eben seit der weiße Hai nicht mehr in die Tiefe gehen kann, nicht weiter im See schwimmen kann. Und ich kenne es aber auch von mir selbst, wenn ich so im offenen Meer seitdem geschwommen bin, habe ich auch so Beklemmungen und frage mich, oh, was geht da unter mir ab, was passiert da unten in der Tiefe? Also dieses Gefühl von einer ja, allumfassenden Unmacht im Meer, die ist mir nicht unbekannt seit dem weißen Hai.
Dieses Ausgeliefertsein, diese Ohnmacht, die stammen ja wirklich direkt aus dem Film. Mit welchen Bildern gelingt das oder gelang es Steven Spielberg? Es ist ja erstmal eine ganz lockere und legere Sommergeschichte, nicht wahr? Da kommt ein Volk zusammen, Sommerferien in Amerika.
Ja, kann man so sagen. Und nachts wird Party gefeiert. Aber das Ganze geht ja schon so beklemmend los. Also so, der Vorspann. Und dann hört man so Unterwassergeräusche, so ein Blubbern, dann setzt schon die Musik ein. Und auf einmal sind wir unter Wasser. Die Musik, die wir eben von John Williams gehört haben, für die er auch den Oscar dann bekommen hat, wird immer lauter, nervenaufreibender. Ja, und der Hai schwimmt immer schneller. Und wir sind wirklich in seiner subjektiven Perspektive drin und denken, oh, er sucht nach Beute. Dann haben wir Schnitt, dann haben wir da die Strandparty, eine junge Frau will schwimmen gehen, springt ins Wasser, genießt es. Dann haben wir wieder die Perspektive von unten, sehen sie beim Kraulen. Dann setzt wieder die Musik ein, dieser grauenerregende Sound. Und wir wissen, gleich wird es passieren. Und mit diesem Suspense arbeitet Spielberg zu Beginn des Films immer. Also wenn die Musik kommt, wissen wir, gleich wird es passieren. Und wir fragen uns, oh, wen erwischt es als Nächsten? Und dann sind wir oben am Strand und sehen eben diese ganzen Badegäste und die Beklemmung setzt ein. Das ist so die Spannung, wie sie im ersten Teil funktioniert. Und im zweiten ist es dann ein bisschen anders. Dann sind ja die 3 Männer auf dem Boot, jagen den Hai, aber eigentlich ist es ja der Hai, der sie verfolgt. Und dann sieht man ihn nur einmal so zu Beginn, wie so Fleischklumpen werden ins Wasser geworfen und er springt so raus und dann gucken wir so in den tiefen Schlund hinein.
Das Bemerkenswerte ist ja, dass viele über den Hai sprechen, aber wenn man den Film dann sieht, sieht man den eigentlichen Hai lange Zeit nicht, also fast mehr als die Hälfte des Films nicht. Warum hat sich Spielberg eigentlich für diese Art der subtilen, unsubtilen Zurückhaltung entschieden?
Ich glaube ja, dass er aus der Not eine Tugend gemacht hat. Also die Szene, die ich eben beschrieben habe, die ist ja auch so interessant, weil wir ihn nur einmal für eine Zehntelsekunde sehen und direkt einen Eindruck bekommen von Macht und Kraft. Und Spielberg hat ja so drei Modelle machen lassen. Die waren wohl sehr eindrücklich. Also sein Freund George Lucas kam vorbei, war wirklich, boah, diese Dinger sind ja imposant. Und dann so ein Knopfdruck, dann wurde der Kiefer aufgerissen und Lucas hat es direkt ausprobiert, aber die Mechanik hat leider nicht probiert, er blieb mit dem Kopf drin stecken. Und eigentlich waren diese drei Hai-Modelle gemacht für ein Süßwasserbassin, aber wegen der Authentizität wollte Spielberg eben draußen auf dem offenen Meer drehen und da haben diese Dinger überhaupt nicht funktioniert. Eines ist direkt abgesoffen und so weiter. Und ich finde das so interessant, man sieht den Hai kaum, aber man sieht auch die Gewalt kaum. Also wenn die Frau dann am anderen Morgen nach der Strandparty die Leiche gefunden wird oder besser, was von ihr übrig geblieben ist, sehen wir das Bild vielleicht eine Zehntelsekunde. Wir sehen dafür aber den Polizisten, der immer leichenblasser wird und der zu seinem Kollegen sagt, sieh nicht hin. Und was machen wir alle? Wir sehen natürlich erst recht hin. Und so hat uns Spielberg wirklich in der Hand und auch unsere Emotionen kann er gut kontrollieren.
Anke, der Film kommt aus einer Zeit, wo das New Hollywood noch sehr stark gesellschaftskritisch geprägt ist. Wie passt denn der Weiße Hai da rein? Wie ist deine Interpretation?
Ja, ich finde, eigentlich passt er ja ganz gut noch da rein, inhaltlich. Und natürlich haben es aber die Kollegen von New Hollywood Spielberg erstmal übel genommen, weil er hat damit den ersten Blockbuster losgeschossen. Immer höhere Budget, höherer Aufwand, Merchandising, alles. Also Film wurde auf einmal ein Produkt zum Vermarkten. Das hat denen nicht gepasst. Aber ich finde die Erzählung doch immer noch interessant, weil alle wissen, die Gefahr lauert, aber man will trotzdem Geld machen. Es ist auch noch der Unabhängigkeitstag. Deshalb wird der Strand nicht geschlossen. Also um den Unabhängigkeitstag zu begehen, wirft man andererseits die Bewohner und Bewohnerinnen dem Hai zum Fraß vor. Und wenn man dann die drei Männer nimmt, die dann später in hohe See stechen, um den Hai zu jagen. Der eine ist ein Kriegsveteran, erzählt da auch eine Hai-Geschichte, ist total traumatisiert. Und der Dorfscheriff, der kommt ja eigentlich aus New York und ist eigentlich auch kein klassischer Held, weil er wasserscheu ist. Also ich finde, da ist schon noch viel von Spielberg so drin, was er auch immer hat. Das ist vielleicht der Spielberg-Touch.
Jetzt kann man den Film noch einmal sehen auf der großen Leinwand. In ganz Deutschland ist er jetzt in einer restaurierten 4K-Fassung zu sehen. Hält er denn unserem heutigen actionerprobten Blick noch stand, dieser Film, der vor 50 Jahren so eine Revolution war? Oder wirkt das Ganze mittlerweile eher so charmant überholt?
Nee, also mich hat es voll erwischt. Ich habe ihn dann nochmal im Kino gesehen und mir ist das Popcorn wirklich auch aus der Schale geflogen. Und dadurch, dass ich ihn so häufig gesehen habe, weiß ich ja immer genau, was passiert. Und deshalb habe ich ja umso mehr Angst um diese Szene dann am Strand, wo man weiß, oh, der Junge geht Eis holen und dann gleich nochmal ins Wasser. Oh. Und ich muss dir gestehen, als ich die nochmal gesehen habe, ich konnte nicht anders. Ich habe einfach die Augen zugemacht. Und dann habe ich sie aber leider im unguten Moment wieder aufgemacht, wenn man die Luftmatratze und das Blut am Strand so entlang spülen sieht.
Sagt Anke Lewicke und empfiehlt Der Weiße Hai von Steven Spielberg jetzt in restaurierter 4K-Fassung wieder in den deutschen Kinos zu sehen. Und damit endet Vollbild heute live vom 78. Filmfestival in Locarno. Mehr Festivalberichte und Aktuelles aus der Welt des Kinos gibt es dann nächste Woche an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.